herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Heute am Mikrofon Inga Fechner und nicht der Namensgeber unseres Podcasts, Carsten Czeski, der weilt gerade in den USA und macht Harvard unsicher, sondern mit meinem Lieblingskollegen Ulf Schmücker von Corporate Sales. Hallo Ulf.
Hallo alle Zuhörer, hallo Inga. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf.
Ja, es ist super, dass du da bist, denn mit wem könnte man besser über die aktuelle Lage an den Finanzmärkten reden als mit dir? Ich finde, die Woche war unglaublich spannend. Dieser Zinsschritt von der Fed, immer noch das Coronavirus, das dominiert. Nächste Woche EZB, das sind wirklich interessante Zeiten, interessante Themen. Ulf, wie fandst du die Woche? Wie fandst du die Marktreaktion? Hast du den Fed-Zinsschritt erwartet? Kam der zu früh?
Also erwarten musste ich ihn, weil Carsten ihn vorausgesagt hat. Also von daher war das schon mal ein Selbstgänger. Nein, also ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass die Notenbanken eigentlich gar nichts machen müssen, weil da, wo das Geld fehlt und es eigentlich hin muss, da kommt es nicht an, nur weil die Notenbanken die Zinsen senken. Und aus meiner Sicht hätte, wenn die FED die Schritte macht, dann hätten sie auf den Markt hören müssen und der Markt hatte 1% eingepreist und somit haben sie eigentlich mit dem 0,5% mehr kaputt gemacht, als sie gewonnen haben. Denn die Reaktion gerade der amerikanischen Aktienmärkte, hat man gesehen, hat eigentlich wenig Aufwind gegeben, sondern hat eher dafür gesorgt, dass man enttäuscht ist und diese Enttäuschung dann in Kurseinbrüche oder weitere Kurseinbrüche eigentlich umgemünzt.
Wobei ich sehe es so ein bisschen zwiespältig.
Ja, du bist ja die Fachfrau.
Weil ich finde, auf der einen Seite fand ich, kam der Schritt eigentlich zu früh. Also ich finde, sie hätten noch die 2 Wochen abwarten können bis zu ihrem regulären Meeting. Dass es jetzt so ein notfallmäßiger Schritt war, ich finde, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Na, und dann, wie du sagst, ne, 50 Basispunkte waren in dem Fall auch zu wenig.
Wobei also 75 Basispunkte wäre also, glaube ich, das gewesen, wo die Märkte dann einigermaßen neutral reagiert hätten und nicht enttäuscht gewesen wären.
Ja, das kann sehr gut sein. Und ich glaube auch, beziehungsweise wir als ING gehen ja auch davon aus, dass noch weitere Zinsschritte folgen. Wobei ich dann auch nicht weiß, ob sie den großen beruhigenden Effekt haben werden.
Also ich bin ja sowieso ein Gegner der jetzigen Politik aller Notenbanken. Immer Zinsen runter, weil das, was daraus resultiert, ist eigentlich nicht mehr messbar. Also es hat keinen Effekt. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren, als wir darüber gesprochen haben, auch schon diskutiert, dass man wirklich die Auswirkungen nicht bemessen kann, weil wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn nicht Herr Draghi so drastisch an der Zinsschraube gedreht hätte. Und von daher sehe ich nur im Moment, was da passiert. Es wird kein Unternehmen aufgrund der Entwicklung wirtschaftlicherseits in irgendeiner Form noch weitere Investitionen tätigen, sondern das, was jetzt, glaube ich, relevant ist, gerade vor dem Hintergrund Corona oder Covid-19 oder wie auch immer dieses blöde Ding heißt, ist einfach für mich, dass die Menschen, die darunter zu leiden haben, das heißt die Restaurants, die nicht mehr benutzt werden, ich komme gerade aus Düsseldorf, die Taxifahrer, die sagen, ich stehe 4 Stunden am Flughafen und warte, bis ein Gast kommt, weil keine Flieger mehr vom Himmel kommen, keine Urlauber mehr unterwegs sind, all diese Dinge, die sind viel relevanter, weil ich glaube, die können dafür sorgen, dass die sozialen Spannungen in Deutschland noch größer werden oder nicht nur in Deutschland, sondern global. Und dass da ein viel größerer Zündstoff drin liegt als die wirkliche Krankheit, die durch den Virus eigentlich ausgelöst wird. So viele Tote es da auch inzwischen gegeben hat. Aber in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen, wenn man das richtig hört von der Medizin, sind das doch Verläufe der Krankheit, die beherrschbar sind.
Ja, und auf der anderen Seite ist es dann auch wahnsinnig schwer, das einfach aufzuhalten. Ne? Selbst wenn man diese ganzen Maßnahmen trifft, Italien hat jetzt Schulen und Universitäten geschlossen, glaube ich trotzdem nicht, dass das unbedingt das Virus einzudämmen vermag. Wobei, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man gar keine Maßnahmen trifft.
Das ist genau das Thema. Wenn du nichts machst, dann wird dir hinterher, wenn da irgendwas schief geht, heißt das wieder, die Politik hat nichts getan. Und es ist ja tatsächlich so, dass man noch viel zu wenig über den Virus an sich weiß, wie der sich weiter verbreitet. Das wird ja nur gemutmaßt. Die Infektionswege und auch die Verläufe, wie der Übertragungsweg ist, wie stark die Infektionen dann tatsächlich sind, wie aggressiv der übertragen wird. Da gibt es ja verschiedenste Meinungen und ich sage mal, wo 3 Ärzte sind, gibt es 5 Meinungen. Also von daher ist das leider ein Thema, mit dem wir uns noch weiter auseinandersetzen müssen und wo die Panik, die inzwischen eingesetzt hat, die uns noch ein paar Wochen begleiten wird, wahrscheinlich, wenn es nicht wirklich von der medizinischen Seite Erfolgsmeldung gibt, sprich es einen Impfstoff gibt oder man weiß, wie man diesen Virus weiter eindämmen kann.
Apropos Politik, also ich stimme dir auch vollkommen zu. Also ein Impfstoff wäre aktuell sehr viel wichtiger als weitere Zinsschritte, wobei natürlich auch Beruhigung der Finanzmärkte de facto nicht verkehrt, aber realwirtschaftlich wird sich das nicht groß auswirken. Aber müsste da nicht die politische Seite viel mehr machen, jetzt außer diesen Quarantänemaßnahmen? Was ist tatsächlich mit Finanzpolitik? Also würden da
also
nicht
das ist ein Thema, was ich auch heute im Zug diskutiert habe mit dem Kollegen, mit dem ich unterwegs war. Und ich habe gesagt, also was viel wichtiger ist, sind nicht die Notenbanken, die jetzt Zinsschritte einleiten, sondern dass fiskalisch da was gemacht wird, dass vor allem den Unternehmen oder den Kleinunternehmern, die davon jetzt ganz besonders betroffen sind, beziehungsweise wie gerade eben erwähnt, der Taxifahrer, der nicht weiß, der abends mit 30 bis 50 Euro nach Hause kommt vom ganzen Tag und eigentlich nicht weiß, wie über die nächsten Wochen kommen sollen, wenn sich da nicht irgendwas ändert in dem Verhalten der Menschen. Ich glaube, da muss man ein wie auch immer geartetes Paket schnüren. Und wir hören das aus Italien, dass da 7 Milliarden, wenn ich das vorhin richtig kurz überflogen habe, ein Paket zusammengebastelt worden ist. Die Amerikaner haben ein entsprechendes Paket auf den Weg gebracht. Und ich denke, dass auch sowas in anderen europäischen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, notwendig wäre, um den Druck so ein bisschen zu nehmen. Ich bin kein Mensch, der sich auf dem Gebiet auskennt. Ich weiß nicht, wie man so ein Paket schnürt, aber es muss den Menschen sofort geholfen werden, ob es nun zinslose Überbrückungsdarlehen sind oder was auch immer da passiert oder Steuererlasse im Vorwege schon oder wirklich an unterste Einkommensgruppen, die auf selbstständiger Basis arbeiten, tatsächlich eine Cash-Auszahlung, die dann über spätere Steuern verrechnet wird. Ich weiß es nicht, aber es muss auf jeden Fall irgendwas passieren, weil sonst, glaube ich, wird das hier in den nächsten Wochen und Monaten eher ungemütlich werden.
Ja, finde ich auch definitiv. Und wir brauchen jetzt wirklich Fiskalpolitik, staatliche Überbrückungskredite, du hast es gesagt, staatliche Garantien, eventuell auch Steuererleichterungen und gerade eben für die kleinen und mittleren Unternehmen. Das ist das, was wir jetzt eigentlich wirklich brauchen.
Ja, oder sogar wirklich für die Privatpersonen wie so ein Taxifahrer, ja. der auch selbstständig arbeitet, aber zu derzeitigen Zeit nicht über die Runden kommt, ne?
Ja, definitiv. Na, weil wir sehen ja auch, es ist tatsächlich so ein Coronavirus Angebotsschock und Nachfrageschock eigentlich auch. Ne? Auf der anderen Seite haben wir die Produktion, die ausfällt, die Lieferketten, die sich extrem verzögern. Da gab es heute Morgen einen ganz interessanten Bericht, dass die Häfen in Deutschland wirklich eigentlich leer sind, die Züge aus China nicht mehr ankommen. Also dass da wirklich extreme Verzögerungen sind in den Lieferketten, ne? Das ist die eine Seite natürlich. Und dann haben wir die Nachfrageseite, wenn wir diese Unsicherheit haben, die Leute gehen nicht mehr einkaufen, sie gehen nicht mehr in Restaurants.
Nicht mehr essen, genau.
Genau, ja. Benutzen kein Taxi,
ich gehe heute Abend zu Hause. Nicht essen, weil ich mich dagegen wehre, mich in Panik versetzen zu lassen.
Das ist gut, ich gehe morgen essen.
Morgen gehe ich auch noch mal essen.
Ach, wundervoll. Weil wir halten die Wirtschaft am Laufen.
Wir versuchen das unser Möglichstes, ja.
Hast du denn auch schon Hamsterkäufe getätigt eigentlich?
Ich habe keinen Hamster gekauft, nein. Nein, also ganz im Ernst, ich war genauso geschockt wie meine Frau, die mich letzte Woche Freitag anrief, einkaufen wollte, ganz normal, das übliche Pensum. Und die sagte, ich kriege hier im Supermarkt, sind keine Reis, keine Konserven mehr, kein Reis, keine Nudeln, alles verkauft. Und die Damen an der Brottheke sagen, hier kommen manchmal teilweise Kunden, die dann 4, 5 Brote auf einmal kaufen, die sie dann einfrieren wollen. Also da schlage ich mir nur mit der flachen Hand gegen die Stirn und sage, wie bescheuert muss man sein? Also ich glaube, wir stehen hier nicht vor einem Krieg, sondern es ist einfach so, es könnte dazu führen, dass der eine oder andere punktuell 2 Wochen Quarantäne zu Hause bleibt. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht trotzdem Lebensmittel beschaffen kann über Familie oder über Lieferservice von Supermärkten, die man sich vor die Tür stellen lässt und per Rechnung bezahlt im Vorwege, wie auch immer. Da gibt es ja Möglichkeiten. Also wir sind ja hier nicht in einem Bereich, wo es heißt, und ich muss morgen zu Hause verhungern, ja.
Ja, ich stimme dir total zu. Ich war auch am Wochenende im Supermarkt und das war ganz lustig, weil im Nudelregal war noch eine einzige Sorte da. Die muss wirklich extrem unbeliebt sein. Und Toilettenpapier wird auch knapp. Und was ich heute noch gelernt habe, ist, dass Mehl knapp wird, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich weiß nicht, ob die Leute jetzt anfangen, Brot zu backen oder.
Naja, die horten auch, es wird überall wird Desinfektionsmittel geklaut und mitgenommen und eigentlich kannst du damit gar nichts machen. Du cremst die Hände mit Desinfektionszeug ein. Das ist aber für Viren und nicht für Bakterien und nicht für Viren gemacht. Also da ist ja auch Augenwischerei dabei. Und die Leute sind, man merkt einfach, wie wenig aufgeklärt die sind. Soweit es möglich ist, in dem Rahmen, wo man eigentlich gar nicht weiß, wie dieses Virus tatsächlich agiert. Aber das Desinfektionsmittel nicht das Allheilmittel ist und auch die viele der Gesichtsmasken, weil die einfach nur gegen Bakterien, nicht gegen Viren helfen, das wissen halt viele nicht. Und da merkt man einfach, dass die Panik, das menschliche Gehirn, was einfach dann noch animalisch reagiert, einfach dafür nicht gemacht ist, mit diesen Unwägbarkeiten vernünftig umzugehen, also rational umzugehen, sondern geht sofort der Panikmodus an und dann tun Menschen etwas, was sie normalerweise wahrscheinlich nicht tun würden.
Ja, und das ist auch generell tatsächlich auch wirklich die Schwierigkeit, die wir jetzt auch aus der volkswirtschaftlichen Sicht haben, dass man es einfach extrem schwer abschätzen kann, inwiefern sich tatsächlich diese Folgen jetzt auf die Wirtschaft auswirken. Ja. Es gibt ein paar Schätzungen, die OECD hat ein Paper rausgebracht, ein lesenswertes Paper, auch mit ein paar Szenarien. Im schlimmsten Fall würde die Weltwirtschaft um 1,5 Prozentpunkte geringer ausfallen, als sie das geschätzt haben. Aber es ist wirklich schwer.
Ja, wobei diese Paper, glaube ich, sind im gegenwärtigen Umfeld völlig nutzlos, weil der Mensch, der einzelne Mensch, der steht einfach vor der Frage, wie komme ich selber aus diesem ganzen Schlamassel raus? Die Unsicherheit und wie gesagt, ich lasse mich davon nicht anstecken, aber ich kann jeden verstehen, der Angst hat um seine Familie, seine Eltern, die möglicherweise zur Risikogruppe gehören. Also das heißt nicht, dass ich jetzt hier, wie das so schön auf Norddeutsch heißt, ich will kein Klugschieder sein, aber für mich persönlich kommt es halt nicht in Frage. Mit meiner Familie haben wir das besprochen, dass wir uns weiterhin ganz normal am Leben beteiligen, dass wir weiter rausgehen. Aber ich kann durchaus verstehen, dass einige Leute halt anders reagieren, weil für die das im Moment das wichtigste Thema ist.
Ja, und man sieht es ja auch in den Medien. Also ich finde medial ist es eigentlich immer noch das einzige Thema. Wir haben doch wieder die Flüchtlingskrise, eigentlich massive Auswirkungen. Das poppt immer mal wieder hoch, aber doch im Vergleich mit dem Coronavirus tritt das auch wieder zurück. Wir hatten Green Deal, Klimapolitik, das große Thema.
Thüringen auch, großes Thema, auch nur noch am Rande.
Genau, also das ist wirklich, das tritt alles in den Hintergrund und alles konzentriert sich auf Corona.
Ja, definitiv.
Ich glaube auch einfach tatsächlich, weil man diese extremen Verwerfungen dann doch an den Aktienmärkten hatte.
Auch aus meiner Sicht schwer verständlich, dass das so einen Absturz gegeben hat, weil klar ist, da kommen wieder dann die OECD und ihre Planspiele ins Spiel. Aber ich glaube trotzdem, dass die Reaktionen übertrieben sind. Da ist die Frage, ist das alleine Corona oder waren die Aktienmärkte eh überhitzt in der gegenwärtigen Situation? Also das sind auch so Fragen, die man nicht wirklich eindeutig beantworten kann. Ich glaube, da kommen im Moment ganz, ganz viele Dinge auf einmal zusammen, die für dieses Chaos-Szenario und Panik-Szenario sorgen, nicht nur an den Märkten, sondern eben auch im privaten Umfeld der Menschen.
Ja, und ich muss auch sagen, ich sehe es auch in meinem Depot, wenn ich da morgens reingucke, geht es eine ganze Ecke runter, abends ist auf einmal alles wieder hoch, also es ist extrem volatil.
Ich gucke da gar nicht mehr rein.
Das ist auch nicht, auch nicht verkehrt.
Ich will mir die Laune nicht verderben.
Ja, es ist extrem volatil und ja, ich weiß nicht. Also nächste Woche ist die EZB ja auch dran. So ein kleiner Ausblick. Die FED hat vorgelegt. Ich weiß nicht, inwiefern die EZB nachzieht, in welchem Umfang sie nachzieht. Also ich denke schon, dass wahrscheinlich gezielte Maßnahmen kommen werden, eben gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen. Also da denke ich schon, dass die EZB was bekannt gibt. Zinsschritt ist möglich. 10 Basispunkte, 20 Basispunkte. Da ist aber die große Frage,
ist das sinnhaft?
Was bringt's?
Ist das sinnhaft?
Genau.
Die große Frage ist doch, und ich glaube, da hat es auch von der FED einige böse Blicke in Richtung Europa gegeben, dass hier in Europa noch nichts gemacht wurde. Weil man hat im Vorfeld über konzertierte Aktionen gesprochen, abgestimmte, koordinierte Aktionen der Notenbanken. Und letztendlich hat nur die FED sich hingestellt und hat gesagt, wir machen was. Und wie gesagt, ich glaube, es ist nicht das richtige Zeichen. Ich glaube auch, es hilft nicht wirklich, weil ob ich nun noch bei minus 65 bin, anstatt bei minus 55, wie die Märkte im Moment sind, das wird die Wirtschaft auch nicht mehr retten. Das Szenario oder die Stimmung ist insgesamt so eingetrübt, im Vorfeld des Corona schon gewesen. Jetzt kommt das noch dazu. Also ich glaube, da kannst du im Moment die Zinsen auf minus 2% schrauben, da wird nicht viel passieren. Und das wäre noch zusätzlich ein falsches Signal, weil das nämlich die Menschen, die jetzt ohnehin schon Sorgen haben, in der Zukunft auch noch treffen wird, weil das natürlich alle Rentenpläne und so weiter und so fort über den Haufen schmeißt. Also da sollte sich die EZB sehr, sehr gut überlegen, was sie da tut, weil nur Aktionismus zu zeigen, noch ein solches Zeichen zu setzen, wäre aus meiner Sicht der falsche Weg.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass die EZB einen viel, viel kleineren Spielraum hat als die FED.
Ne, die, ja, die sind schon weit unten.
Genau, extrem weit unten. Und wir haben ja auch die Diskussion gehabt, jetzt natürlich auch in den letzten Wochen extrem zurückgefahren wurden, aber über die ganzen negativen Auswirkungen der Niedrig- und Negativzinspolitik. Wenn jetzt die Zinsen natürlich noch weiter gesenkt werden, ich glaube auch nicht.
Also du hast ja natürlich noch ein anderes Dilemma, weil im Moment in der Situation, wer wird denn da investieren? Ob er nun 10 Basispunkte mehr oder weniger bezahlt? Die, die es brauchen könnten, die dürfen nicht, die kriegen keine Kredite, weil die eh keine Sicherheiten haben oder weil die Banken denen wieder keine Kredite geben dürfen, weil die sonst ein zu schlechtes Kreditportfolio kriegen, dann kommt die Aufsichtsbehörde wieder. Also das gibt ja sehr viele Imponderabilien, die auch gegeneinander wirken, wo das eine nicht stimmig ist mit dem anderen. Das heißt, auf der einen Seite würden die Banken gerne helfen, weil die natürlich auf Tonnen von Cash sitzen. Auf der anderen Seite können sie das Geld nicht an die Leute rausgeben, die es eigentlich bräuchten, weil dafür die Bonität zu schlecht ist. Also da muss man vielleicht auch überlegen, ob man da vielleicht eine Lockerung herbeiführt für einen gewissen Zeitraum, dass man also dass die Banken selber auch aktiver werden können. Was ja sicherlich in vielen Fällen der Wunsch der Banken auch wäre, weil das ihre ureigenste Berufung eigentlich ist.
Ja, ja, und das sind dann auch konzentriertere, gezieltere Maßnahmen, als es jede Zinssenkung ergeben könnte.
Genau.
Ne? Das ist definitiv. Absolut. Aber wenn jetzt die Märkte das einpreisen, ist natürlich immer die Frage, werden sie enttäuscht sein? Wie werden sie reagieren, wenn das jetzt nicht kommt?
Also ich glaube, bei der EZB wird so viel im Moment nicht eingepreist. Ich glaube, man erwartet im Markt eher, dass die EZB relativ maßvoll, um das mal vorsichtig auszudrücken, reagieren wird. Und ich glaube, dass wir dann keine großen Schritte mehr sehen. Ich meine, die Hauptbewegung haben wir halt gesehen, die auch die FX-Märkte, Devisenmärkte im Prinzip am meisten bewegt haben. Das ist der schrumpfende Zins in Amerika, denn bis dato war doch die immer noch sehr gut florierende amerikanische Wirtschaft plus der große Zinsvorteil des amerikanischen Dollars gegenüber dem Euro und die Probleme, die Euroland hatte, das waren so die Gewichte, die sich aneinander gerieben haben. Deswegen haben wir über lange Wochen im ersten Abschnitt des Jahres bisher einen sehr festen Dollar gehabt. Erst seitdem in Amerika die Zinsen sehr stark unter Druck geraten sind, ist die Zinsdifferenz kleiner geworden. Die ersten Schrammen im amerikanischen Markt, in der Wirtschaft, der PMI, der letzten Monat rauskam, war nicht überzeugend. So, jetzt sieht man so ein bisschen, dass auch in Amerika die Wirtschaft ein bisschen dunkle Wolken aufziehen. Das heißt, der Safe Haven Amerika verliert so ein bisschen an Attraktivität. Und deswegen ist Euro-Dollar inzwischen wieder fast bei 1,12. Also es gibt im Moment einige, die sagen, 1,15 ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Ich glaube, das ist ein bisschen weitgehend, weil da haben wir dann halt in Europa noch zu große Probleme. Und ich spreche da noch nicht mal vom Brexit, sondern ganz generell die politische Struktur, die wir in Europa haben, immer noch der Protektionismus, der in einigen Ländern vorherrscht, die sich doch eher gegen Europa wenden. Und von daher denke ich, dass wir irgendwo so bei 1,12, 1,12,5 erstmal dann das Top sehen. Und unten haben wir mit 1,08, 1,08,5, vielleicht 1,07,5 irgendwann mal den Boden in Euro-Dollar gefunden. Das heißt, wir werden auch weiterhin mit kurzen Ausschlägen, aber trotzdem in einer sehr engen Range bleiben.
Ja, wir haben den Forecast tatsächlich angepasst auf 1,15 jetzt, eben weil die FED viel mehr tut, als die EZB das hier tun wird, weil wir eben auch noch zwei Zinsschritte drin haben im April und im Juni.
Ah, 25 Basispunkte.
Dann würden die Märkte insgesamt die 100 Basispunkte im zweiten Quartal bekommen, die sie ja eigentlich sehen wollten. Ja, also ich denke auch, also
Da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil wir sind, glaube ich, in den Swaps haben wir schon 30, 40 Basispunkte mehr eingepreist in den Dollar Forwards. Und da werden die Zinsschritte nur ein Nachholen des Marktes sein und nicht mehr zusätzlichen Impact haben auf das eigentliche Marktgeschehen. Weil das ist schon lange drin und damit hat sich auch die Relation Euro-Dollar schon einigermaßen auf dem Niveau eingependelt, wo die FED dann enden würde, wenn sie jetzt nochmal 50 Basispunkte in total runtergehen würde. Also von daher bin ich skeptisch, dass die 1,15 nicht ein bisschen überschieden sind, ein bisschen überoptimistisch für Euro-Dollar.
Ja, kann sein. Klar, kann sein, ne? ING Meinung
ist erstmal ein. Das ist meine Meinung.
Aber aber du hast schon recht, dass natürlich die Zentralbanken laufen den Märkten heillos hinterher.
Ja.
Ne, egal was sie eigentlich machen, außer es kommt wirklich eine große Überraschung. Nachher ist sie dann aber zu groß und dann kommt auch wieder die bisschen schizophrene Reaktion dann an den Märkten.
Die Märkte sind im Moment auch nicht sehr gut lesbar, muss man ganz klar sagen.
Ja, also ich finde es auch wahnsinnig
schwer.
So ein
bisschen panikgetrieben, wie das Individuum Mensch.
Ich hatte auch mal geguckt, ne, die letzte konzertierte Aktion war 2008 im Rahmen der Finanzkrise. Da auch so ein bisschen die Charts übereinander gelegt mit Aktienmärkten und Zins, Leitzins. Und ja, wenn wir das zugrunde legen, dann kommt auch noch eine ganz ordentliche Marktreaktion, ein ganz ordentlicher Verlauf nach unten. Ist natürlich nicht vergleichbar, die beiden Ereignisse. Aber wenn wir da noch weitere Zinsschritte sehen, je nachdem, wie sich auch das weitere Umfeld auswirkt und wie auch, also wir gehen aktuell davon aus, dass wir einen Peak in den Zahlen in Europa jetzt Ende März erreichen. Danach wird es ein bisschen besser. Ne? Das ist auch, wenn es wärmer wird, die Zahlen wieder zurückgehen, das Schlimmste dann quasi hinter uns ist. Aber ich meine, die Auswirkungen werden sich auch noch ein bisschen in den März, April reinziehen. Ne? Das ist
ja, definitiv.
Und werden dann erst wieder wirksam.
Buy in May, go away. Oder war das sell in May? Ich weiß nicht. Also what goes up, what comes down. alles ist möglich und das ist zum derzeitigen Zeitpunkt einfach extrem schwer vorauszusagen, was da eigentlich passiert. Es ist wirklich alles möglich.
Ulf, herzlichen Dank für deine Einschätzungen.
Sehr gerne.
Wir werden in den kommenden Wochen sehen, was sich entwickelt, ob unsere Prognosen eintreffen oder nicht. Wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen begleiten. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir in den nächsten Wochen auch mal wieder andere Themen haben. Aber im Moment
hoffentlich was Positiveres, ja.
Genau, im Moment ist es einfach das marktbeherrschende Thema.
Absolut.
Den Zuhörerinnen und Zuhörern herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Hinterlassen Sie uns wie immer Kommentare, Bewertungen und Feedback. Und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank und bis dann. Tschüss.